Herzlich willkommen zur Sommerausgabe von Herting FM, der Podcast für Recht, Technologie und Medien. In Episode 40 sprechen wir heute mit Semjon Renz, Public Policy Director DACH von Meta. Es geht heute vor allem um das Metaverse und die Chancen, die Meta, ich glaube, daran werden wir uns heute noch ein bisschen verschlucken, im Metaverse sieht. Wir lassen uns von unserem Gast erklären, warum man bei Meta, bei Facebook also, an die neue virtuelle Welt als Geschäftsmodell glaubt und sprechen ein bisschen über existierende Use Cases und Zukunftsmusik. Eure Co-Hosts heute sind mal wieder Marlene Schreiber. Hallo Marlene.
Hallo Martin.
Und ich, Martin Schirmbacher. So, die geübten Hörerinnen und Hörer wissen aber, dass wir, bevor wir zum Interview kommen, mit der Schreibtischfrage beginnen und deshalb an dich die Frage: Was liegt in deiner Inbox oder lag? Hast du es schon abgearbeitet?
Ich dachte, du fragst wieder, was liegt auf deinem Schreibtisch, damit ich wieder sagen kann, nichts. Aber das stimmt auch mit Bezug auf die Inbox. Auch von meiner Inbox möchte ich nichts erzählen.
Liegt nichts?
Nein, natürlich nichts, ist nichts da. Ich habe nichts zu tun. Nein, das ist natürlich Quatsch. Aber was ich immer ganz toll finde, ich glaube, es geht dir ähnlich, ist, wenn man mal nicht nur Sachen aus der Inbox bearbeitet, sondern mit echten Menschen spricht und mit echten Menschen zu tun hat. In real life. Und da hatte ich jetzt einige Workshops. Das macht mir immer unheimlich viel Spaß.
Ich überlege gerade, ob das schon der Vorgriff aufs Metaverse
ist. Vielleicht. Ja, die waren aber, also diese Workshops waren jetzt tatsächlich noch eben analog. Zumindest zum Teil. Also das würde jetzt zu weit führen. Also wir haben Workshops gemacht und da ging es um eins meiner Lieblingsthemen, nämlich künstliche Intelligenz. Und vor allem, wie man künstliche Intelligenz im Marketing einsetzt. Also ich habe mit Marketern zu den rechtlichen Rahmenbedingungen gesprochen, also an welchen Stellen rechtliche Themen überhaupt relevant werden und wann da bei ihnen die Alarmglocken schrillen sollten.
Na dann schieß mal los. Vielleicht ganz kurzer Einblick für die Zuhörenden. Was ist denn so der Rechtsrahmen von KI? Was hast du da berichten können?
Ach, gibst mir eine Stunde Zeit oder zwei, ne? Nein, nur ganz kurzer Abriss. Also es gibt ja noch kein KI-Recht, auch wenn der AI Act kommt. Aber wie das immer so ist bei neuen Technologien, muss man halt das geltende Recht anwenden. Das heißt, im Zusammenhang mit der Nutzung zum Beispiel von ChatGPT im Marketing, insbesondere Datenschutzrecht, urheberrechtliche Fragen sind relevant, Persönlichkeitsrechte können relevant werden, Wettbewerbsrecht gegebenenfalls auch. Und natürlich, und das habe ich auch bei den Schulungen gemerkt, vor allem die Haftungsfrage, ne? Das ist ein ganz großes Thema.
Genau, vielleicht an der Stelle schon mal ein Hinweis, können wir auch auf die Shownotes tun, auf Folge 35, wo wir mit unserem, auch wir beide zusammen, mit unserem Gast Philipp Hacker gesprochen haben zum AI Act und zu dem, was da jetzt in Zukunft zu erwarten ist. Vielleicht ein bisschen konkreter, hast du ein paar Beispiele, an denen du das mal demonstrieren kannst?
Ja, also wir haben in den Workshops zum Beispiel gesprochen über Content-Erstellung. Also wenn ich KI-Tools nutze, um Inhalte, zum Beispiel Newsletter-Inhalte oder Ähnliches zu erstellen, da stellt sich eben besonders die Frage, ja, wer haftet eigentlich für diesen von KI generierten Inhalt?
Und wer?
Spoiler, im Zweifel der Verwender. Da habe ich schon gemerkt, da sind sich einige der Risiken gar nicht so bewusst, also so ein bisschen zugespitzt, war ja nicht ich, war meine KI, das funktioniert halt nicht. Anderes Thema ist Werbescoring, also spätestens nachdem die Landesbeauftragte für den Datenschutz in Niedersachsen, die du ja auch hier schon zu Besuch hattest, weißt du aus dem Kopf in welcher Folge? Sonst?
Ich kann ganz kurz hier nebenbei schauen.
Ganz spontan.
Folge 34.
Siehst du. Also an dieser Stelle Hörempfehlung. Aber die ist nicht nur, die Frau Thiel ist nicht nur im Podcast unterwegs gewesen, sondern hat auch gegen ein Kreditinstitut ein Bußgeld in Höhe von 900.000 Euro verhängt, wegen der aus ihrer Sicht unzulässigen Profilbildung zu Werbezwecken. Und da sind doch einige aufgeschreckt. Und ich glaube, der Fall zeigt ganz gut, dass bei der Analyse von digitalen Nutzungsverhalten und der Auswertung, also ob es um Auslieferung digitaler Werbung geht oder Individualisierung von Landingpages oder Ähnliches, die ja mit KI in ganz anderen Dimensionen möglich ist. Ja, also dass da einfach eine sorgfältige Prüfung der datenschutzrechtlichen Vorgaben erfolgen muss. Eine ganz wichtige Frage ist da immer die Rechtsgrundlage, also Einwilligung versus berechtigtes Interesse, und die Aufsichtsbehörden sind da sehr, sehr streng, insbesondere mit Blick auf die Anzahl der Kriterien, die da verwendet werden können. Genau, das ist ein Fall, den wir besprochen haben. Und was fällt mir noch ein? Nutzung von Chatbots natürlich. Also wenn ich irgendwie im Kundendialog unterwegs bin, neben den Haftungsfragen, die wir schon angesprochen haben und den allgemeinen Datenschutzfragen, muss man ja einfach beachten, dass Datenschutzbehörden beim Einsatz von KI-gestützten Chatbots in der Regel von einem hohen Risiko für die Betroffenen ausgehen, sodass man da in der Regel eine Datenschutzfolgeabschätzung.
Die wir ja auch schon gemacht haben. Ich glaube, hatten wir sogar in dem Podcast hier schon mal erwähnt. Mhm. Eigentlich alle drei Fälle jetzt, wo du sie so schilderst, haben wir eigentlich auch als Mandat im Zusammenhang mit KI in den letzten Monaten schon.
Wo kommen bloß die Use Cases für unsere Workshops her?
Genau, genau. Du erzählst einfach von dem, was da überall, was auf dem Schreibtisch liegt. So, und du hast dann den Teilnehmenden gesagt, lass die Finger davon, von dem Teufelszeug und hast ihnen ordentlich Angst gemacht.
Ja, so wie das unsere Art ist. Wir sagen ja immer, wenn man dann zu uns kommt, nee, geht nicht. Nein, natürlich Quatsch. Ganz im Gegenteil, nein, ich habe eigentlich versucht, die Angst zu nehmen. Es ist auch tatsächlich, gehe ich davon aus, dass man da keine Angst vor haben muss. Man muss halt die Regeln beachten. Ja, also man muss die Ergebnisse, die man sich durch KI erstellen lässt, kontrollieren. Man muss die Datenschutzgrundverordnung im Blick haben. Man muss sorgfältig sein bei der Auswahl von Dienstleistern und zusehen, dass man da möglichst keine Abhängigkeiten, nicht in Abhängigkeiten gerät.
Hatten wir also ähnlich übrigens letztes Mal, als du da warst, ne, mit dem SaaS und KI, wo sehen wir halt auch immer mehr, dass das überall mit reinspielt.
Genau, aber das ist jetzt auch keine Besonderheit von KI, ne, sondern immer, wenn man sich mit Technologie irgendwie behilft. Den anderen Tipp, den ich schon noch gegeben habe, ist, dass man interne Vorgaben zum Umgang mit KI entwickeln sollte, um einfach die größte Fehlerquelle ist der Mensch. Das ist auch bei KI so, um da einfach seine Mitarbeiter zu schulen. Und ich glaube, dann ist man schon ganz gut aufgestellt. Und die, was dann mit dem AI-Act kommt, das ist dann nochmal ein neues Kapitel. Da sollte man natürlich die Entwicklung abwarten und gespannt sein.
Menschen mit künstlicher Intelligenz.
Oh, ja, ja. Ja, und bei dir? Was liegt bei dir auf dem digitalen Tisch?
Ja, jetzt habe ich kurz überlegt, ob das, was ich mir überlegt hatte zu sagen, ich jetzt nochmal ändern muss, weil du Teile davon schon vorweggenommen hast. Ich wollte tatsächlich über ein Mandat berichten, was wir die Leonore Hilchenbach und ich diese Woche am Start hatten. Da geht es nämlich, man mag fast sagen, wieder einmal um die gezielte werbende Ansprache von Bestandskunden und damit, wie du ja gerade schon ausgeführt hast, perspektivisch auch um KI, in unserem konkreten Fall erstmal nicht, weil die Bestandskunden angesprochen werden sollen, ja, dann schon nach von Menschenhand geplanten Use Cases, aber das wäre ja auch anders denkbar. Ja, wir prüfen für einen großen Energiedienstleister, ob ein Einwilligungserfordernis besteht, um gezielt Werbung an bestehende Kunden auszuliefern. Also ja, in Abhängigkeit von Dingen, die man weiß über die Kunden, dass eben Kunde A andere Werbung angezeigt oder ausgeliefert bekommt als Kunde B.
Ihr prüft das noch oder habt ihr schon ein Ergebnis?
Naja, also es ist ein großes Projekt und wir stehen da relativ am Anfang. Ich glaube, wir hatten schon mal auch im Podcast über ein ähnliches Projekt bei einer Versicherung berichtet. So ähnlich könnte das jetzt hier auch werden. Wichtig ist, und da haben wir tatsächlich schon einen Punkt gemacht, dass man die kanalbezogene Einwilligung, die man gegebenenfalls nach UWG, ja, wer nachlesen möchte, Paragraph 7 UWG braucht, dass man die unterscheidet von der datenschutzrechtlichen Frage, ob man für die Zuordnung des Inhalts der Werbung eine Einwilligung braucht. Ja, UWG-Einwillligung, wer werbende E-Mails verschickt oder Telefonakquise betreiben möchte, der braucht nach UWG von wenigen überschaubaren Ausnahmen abgesehen eine Einwilligung. Und der EuGH hat zudem 2021 entschieden, das hat jetzt dazu geführt, dass wir jetzt hier einen kleinen interessanten Aspekt schon herausgearbeitet und wieder ad acta gelegt haben, dass die Einblendung von Werbung in Postfächern von Freemail-Diensten, damals ging es um T-Online, einer Einwilligung bedarf. Das war also, man schaut in seine Mails und dann ist da zwischen den Mails so ein Banner, der so aussieht wie eine Mail und dass der halt auch einwilligungsbedürftig sein soll, hatte der EuGH unsäglicherweise entschieden. Und das hat jetzt in unserem Projekt die Frage aufgeworfen, ob auch die Einblendung von Werbung in einem Kundenportal dieses Energiedienstleisters nämlich einer Einwilligung bedarf. Und da haben wir aber gesagt, das sei Quatsch. Anknüpfungspunkt bei 7 Absatz 2 Nummer 2.
Habt ihr es auch so ins Gutachten geschrieben, das ist Quatsch.
So ungefähr. Anknüpfungspunkt ist die elektronische Post. Es muss also schon in irgendeiner Form was versandt werden von einem Absender in einen zu einem Empfänger. Und der EuGH hat sich da eh schon sehr weit aus dem Fenster gelehnt zu sagen, dass sozusagen, wenn es so aussieht wie eine Mail, dass eigentlich der Transportweg nicht mehr entscheidend sei, aber irgendwie mit einer Mail, mit einer elektronischen Post muss es schon zu tun haben, dass man sich da einloggen muss und dann irgendeine Skyscraper-Werbung angezeigt bekommt in dem Portal, führt nicht dazu, dass diese Werbung dann als elektronische Post anzusehen ist.
Okay, überzeugt mich erstmal.
Bin ich froh, dass die Mandanten auch überzeugt.
Richtig, aber das ist jetzt die wettbewerbsrechtliche Seite und du hattest gesagt, es gibt auch eine datenschutzrechtliche Seite. Wie sieht's da aus?
Ja, die hattest du ja so ganz bisschen schon erwähnt, ne? Also die ist deutlich komplexer, die datenschutzrechtliche Seite. Also die Frage, darf ich Nutzerprofile anlegen und aus den Nutzerprofilen auf bestimmte Interessen der Bestandskunden schließen und denen dann individualisierte, personalisierte Werbung ausliefern. Die Datenschutzkonferenz hat mal vertreten, man dürfe dort nur ein Kriterium, zum Beispiel die Postleitzahl hernehmen und die Hinzunahme weiterer Kriterien sei dann eben schon einwilligungsbedürftig. Das ist deutlich zu eng, aber es gibt sicherlich Fälle, wo eine Einwilligung nötig ist. Ja, du hattest unser Gespräch mit Barbara Thiel schon erwähnt, wo wir auch über ihr Bußgeld gegen die Volksbank Hannover gesprochen haben. Dort hatte die Bank wohl über 200 verschiedene Kriterien verwendet. Dass das dann möglicherweise ein bisschen viel ist, scheint klar zu sein.
Irgendwas zwischen 1 und 200.
Genau. Wir sagen immer irgendwas zwischen 8 und 50. Aber auch das ist natürlich sehr holzschnittartig und muss man dann auch sich im Einzelnen anschauen. Es gibt noch ein neues Bußgeld der schwedischen Datenschutzaufsicht über 1,1 Millionen Euro gegen ein schwedisches Medienhaus. Genau, vergleichbarer Fall. Und dort hat der Kollege Andreas Lewald, den ihr auch schon kennt von diesem Podcast, einen Beitrag auf einer Website geschrieben, den wir sicherlich auch mit verlinken.
Und unser Energiedienstleister, wie entgeht der jetzt einem solchen Verfahren? Das wollen wir ja möglichst verhindern.
Das wollen wir in der Tat verhindern, sonst wäre es ein bisschen vergebene Liebesmüh.
Also auf der anderen Seite, wir mögen ja gerne streitbare Mandanten. Also wenn jemand sagt, er möchte das gerne mal ausreizen, dann sind wir auch da. Aber wie machen wir es jetzt bei dem Mandanten?
Dann sind wir auch da, sorgen aber dafür, dass die Mandanten bestmöglich präpariert sind und jetzt nicht blindlings in so ein Verfahren reinläufen. Also letztlich durch eine ordentliche Prüfung. Man muss sich, das ist unser Ergebnis auch aus mehreren Fällen, in denen wir das jetzt geprüft haben und mit Mandanten gemeinsam an Lösungen gearbeitet haben, man muss sich die Use Cases, also die einzelnen Kampagnen, die Mandanten vorhaben, anschauen und jeweils letztlich einzeln beurteilen, ob man das noch ohne Einwilligung machen darf. Also ja, ins DSGVO-Sprech übersetzt, ob die vernünftigen Erwartungen der User dahin gehen, dass sie mit der Nutzung der Daten zu dieser Form des Targeting rechnen oder nicht. Ja, das muss man sich halt anschauen. Man mag die Nutzung des Geburtstags des Kunden für den Versand von Geburtstagswünschen im Zweifel in Ordnung sein. Eine komplexe Bonitätsprüfung oder eben 200 Kriterien, die Bank dorthin zugezogen hat, unter anderem, ob die Kontoausdrucker regelmäßig benutzt werden oder nicht, um ein Kreditangebot zuzuschneiden, dann vielleicht nicht. Also Ziel in dem Fall ist, ja, weil man natürlich nicht jeden einzelnen Use Case prüfen kann und sich die Use Cases ja nun auch ständig ändern, die Kampagnen ständig neu aufgesetzt werden.
Ja, wie macht ihr das dann oder wie habt ihr das hier gemacht?
Genau, also wir sind hier noch dabei, da stehen wir eigentlich erst ganz am Anfang, habe ich vorhin schon gesagt, aber im Prinzip wollen wir mit den Mandanten gemeinsam Kriterien entwickeln, um die Zulässigkeit von Targeting ohne Einwilligung quasi festzulegen. Ja, bei der Versicherung und auch in ein, zwei anderen Fällen haben wir da so ein Punktesystem entwickelt mit dem Mandanten gemeinsam, dass man sich die Zahl und Intensität des jeweiligen Kriteriums, was herangezogen werden soll für die Personalisierung, anschaut, bewertet und dann zusammenzählt und das dann am Ende auch die Marketing oder der Vertrieb, Marketingabteilung oder der Vertrieb entscheiden kann, dürfen wir das jetzt hier so machen oder nicht. Das ist leider sehr komplex, auch nicht ganz ohne, aber in der Praxis eben sehr hilfreich, um einerseits eine ordentliche Interessenabwägung vornehmen zu können und andererseits auch zu dokumentieren, dass man sich da eben Gedanken gemacht hat, wie das auszusehen hat. Nach diesem Ausflug auf unsere Schreibtische und ins Datenschutzrecht kommen wir jetzt zur Zukunft oder zur möglichen Zukunft. Wie schon angekündigt, ist heute bei uns Semyon Renz. Semyon hat Politik studiert und auch ein bisschen Jura, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja. Und ist Public Policy Director DACH, also für Deutschland, Österreich und die Schweiz, von Meta. Hallo lieber Semyon, schön, dass du bei uns bist.
Hallo, freut mich auch, dass ich hier sein darf.
Sehr gut. Ja, du warst, das fand ich auch ganz interessant, als erstes nach dem Studium bei den VZ-Netzwerken, die Älteren werden sich erinnern, was alles bei LinkedIn steht, dann bei einer Strategieberatung und bist jetzt schon 8 Jahre bei Facebook / Meta.
Richtig.
Genau. So, wir sind ja heute zusammengekommen, um über das Metaverse zu sprechen, aber ja, wir nehmen heute auf am 7. Juli, das ist 2 Tage, nachdem Threads gestartet ist, also der, ich sag mal vorsichtig, Twitter-ähnliche Dienst von Meta. Und ich bin einer der wahrscheinlich wenigen Deutschen, der schon einen Threads-Account hat. Du hast auch einen, habe ich gesehen. Ja, es ist ja gar nicht so einfach, Threads-Nutzer zu werden in Europa gerade, weil ihr euch entschieden habt, das für Europa noch nicht verfügbar zu machen. Ist das so oder wie ist da der Hintergrund?
Ja, das ist richtig. Also erstmal ist es der Launch sehr erfolgreich gelaufen. Vorgestern, hast du richtig gesagt, sind wir damit weltweit rausgegangen, außer in der Europäischen Union jetzt erst einmal. Und die Zahlen sind jetzt schon ziemlich beeindruckend, muss man wirklich sagen. Die Nutzerzahlen von Threads weltweit sind im zweistelligen Millionenbereich innerhalb kürzester Zeit. Also das ist
morgen scheint, sprechen sie 100 Millionen wahrscheinlich.
Schauen wir mal.
Wenn sich die Europäer alle reinsneaken.
Genau, also schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Die Idee dahinter ist natürlich, anders als bei Instagram, ein textbasiertes soziales Netzwerk den Nutzern anzubieten. Und wie es im Augenblick ausschaut, wird das ja auch ganz gut angenommen. Wie gesagt, mal schauen, wie sich das entwickelt. Es ist ein bisschen anders als Facebook und auch Instagram. Denn das Ziel bei Threads ist es auch, Threads interoperabel zu machen mit beispielsweise Mastodon, was ja doch durchaus auch in Deutschland sehr bekannt ist und auch, sag ich mal, von der Datenschutz-Community sehr geschätzt wird. Also sprich, das soll ein interoperables Produkt werden mit anderen sozialen Netzwerken als Teil des sogenannten Fediverse. Ist also, sag ich mal, wirklich ein anderer Ansatz als bei Facebook und bei Instagram. Das Ziel ist ganz klar auch in der Europäischen Union, den Dienst anzubieten. Aber wir müssen jetzt erstmal das Produkt auf die doch sehr spezifischen europäischen Regeln, die es gibt, anpassen. Insofern wird das noch etwas dauern, aber das Ziel ist es nicht, Europa hier auszusparen.
Ja, wir lechzen danach, möchte ich sagen.
Es gibt eine gewisse Lücke, in die ihr da...
Genau, also ist ja kein Geheimnis, ich bin ein großer Twitter-Fan, aber die Liebe hat ein bisschen gelitten in den letzten Wochen und Monaten und jede Woche muss man irgendwas anderes hinnehmen, was einen stört. Da, sagen wir mal so, ist es sicherlich kein ganz schlechter Zeitpunkt, um ein neues textbasiertes Diskussionsforum zu schaffen, denn Mastodon hin oder her, von der Usability und von dem, wie es sich anfühlt, ist es halt schon auch nicht das Gleiche. Ne?
Richtig.
Naja, aber ich glaube, es ist noch ein bisschen Arbeit zu tun. Eine Desktop-Variante zum Beispiel fände ich ganz gut, wenn ich mal Wünsche äußern darf.
Das nehme ich mit.
Genau. Lass dich dann erstmal ausprobieren, Martin, und dann, wenn es soweit ist.
Genau, und wenn man als Europäer das auch offiziell nutzen darf und sich nicht über einen Umweg erstmal Gang verschaffen müsste, wäre das sicher auch.
Das werden wir auch noch hinbekommen.
Gern genommen, sehr gut. Schön, also ganz aktuell hier mit Threads. Schaut es euch an. Ich glaube, da ist viel Potenzial dahinter und ja, 30 Millionen in irgendwie 48 Stunden, das, ich glaube, es kann mit ChatGPT mithalten oder ist sogar besser. Die Leute wollen es offensichtlich. Und sagen wir mal so, der schnelle Klick von Instagram ist sicherlich auch nicht so verkehrt, um das zum guten Wachstum zu führen. Ja. Jo, aber eigentlich sprechen wir über das Metaverse und vielleicht sprechen wir erstmal darüber, was das Metaverse ist. Vielleicht magst du mal anfangen, uns ein bisschen zu uns und die Zuhörenden erleuchten, was ihr so unter Metaverse versteht.
Ja, sehr gerne. Also das Internet, so wie wir es heute ja kennen, ist im Prinzip basierend ja auf Webseiten. Also quasi jeder hat ein Smartphone in der Tasche. Wir kennen die verschiedenen Desktop-Varianten. Das ist das, womit wir alle tagtäglich arbeiten, soziale Netzwerke besuchen und dergleichen. Für uns ist wirklich die Vision des Metaverse, dass das die nächste Evolutionsstufe des Internets wird und auch eben dann letztendlich das mobile Internet, so wie wir es kennen, ablösen wird letztendlich. Das ist nichts, was von heute auf morgen passiert. Deswegen, um das vielleicht auch so klarzustellen, das Metaverse existiert heute noch nicht, sondern es ist eine Zukunftsvision für vielleicht die nächsten 5 bis 10 Jahre, wenn sich die Technologien dementsprechend entwickeln. Aber vielleicht nochmal zur Erläuterung, was das ist. wie gesagt, heute Webseiten, das ist das, worüber wir sprechen, wenn wir über das Internet sprechen. Und das Metaverse in der Vorstellung, wie wir es skizzieren, wird fundamental anders sein. Sondern das Metaverse, wie wir es uns vorstellen, ist ein dreidimensional erfahrbarer Raum, der sich eigentlich fast mit allen Sinnen erfahren lässt. Im Augenblick, wie gesagt, das Internet hauptsächlich mit den Augen. Aber im Metaverse werde ich beispielsweise in der Lage sein, mit meinen Händen Dinge, Objekte zu bewegen, zu verschieben, mich in virtuellen Räumen, beispielsweise anderen Personen die Hand zu geben, zu tanzen, Musik zu hören und damit, sage ich mal, wirklich ein haptisches Gefühl für das Internet zu schaffen. Unterscheidet sich also damit komplett gravierend von der Erfahrbarkeit des Internets, wie wir es heute kennen, was wie gesagt relativ starr im Vergleich ist. Wie gesagt, das ist aber die Zukunftsvision. Man kann ein Gefühl dafür heute schon bekommen durch die sogenannten Virtual Reality Brillen oder Augmented Reality Brillen. Die befinden sich ja beide auf dem Markt, auch Meta, aber auch andere Unternehmen bieten solche Brillen an. Im Virtual Reality betritt man, wie der Name schon sagt, eine rein virtuelle Welt, also verlässt quasi den echten Raum. Das ist nicht die Vision für das, was wir uns vorstellen für das Metaverse und auch nicht für die sogenannten immersiven Technologien, um noch einen Begriff hier ins Spiel zu bringen, sondern das ist wirklich eine Mischung aus Augmented und Virtual Reality. Also sprich, dass ich eine Brille, wenn ihr Brillenträger seid, beispielsweise eine brillengrößenformartige Brille aufhabt und dort Informationen vorgespielt bekommt, euch beispielsweise sowohl in einem virtuellen als auch einen echten Raum gleichzeitig befinden könnt. Das machen wir beispielsweise bei uns in Teammeetings heute schon, dass einige Personen sich im Raum befinden und Leute, die zum Beispiel aus dem Homeoffice heraus arbeiten, die können sich über Augmented Reality Brillen quasi in diesen Raum projizieren lassen.
Das heißt, jemand, der wirklich noch keine Vorstellung hat, wie das aussehen soll, was brauche ich, um dann zukünftig in dem Metaverse, das es noch nicht gibt, teilnehmen zu können, teilhaben zu können?
Also heute sind es eben Brillen, das sind die Zugangstechnologien, also die Virtual Reality oder Augmented Reality Brillen. Und langfristig, also sind, falls das jemand noch nicht gesehen hat, sind im Augenblick noch relativ klobige, große Brillen, die relativ sperrig aussehen.
Skibrille müsst ihr euch vorstellen.
Genau, Skibrille fast noch größer. Ich meine, die neueren Versionen sind also schon deutlich schmaler, leichter, haben viel bessere Batterien, also da ist die technologische Entwicklung rasant. Aber das Ziel ist es, eigentlich eine normalen Brillengröße hinzubekommen. Das wird noch Jahre dauern, bis wir da technisch sind, um Chips und dergleichen so kleinen Prozessoren hinzubekommen. Aber der Trend geht ganz klar in die Richtung und dann wird zukünftig im Idealszenario ein Nutzer, ein Besucher des Metaverse auch eben nur eine solche Brille benötigen, um in das Metaverse einzutauchen. Wie gesagt, es ist nicht wie beispielsweise Second Life, wo man sich dann wirklich auch abgeschottet in einer anderen Welt befindet. Das ist natürlich über Virtual Reality auch möglich, ist aber nicht das Ziel. Das Ziel ist, dass ich mit meiner echten Person, mit meiner Präsenz in dem Metaverse unterwegs bin und dafür auch gar nicht die echte Welt verlassen muss, sondern eben, wie gesagt, ganz normale Brille aufhabe und dort beispielsweise eine dritte Person rein projiziert bekomme.
Und meine Bewegungen, die ich dann im Real Life mache, dann eben transportiert werden ins Metaverse. Richtig. Und der Handshake dann eben wirklich so aussieht, wie ich bewege meine eigene physische Hand und nicht die meines Avatars. Das Richtig. Wäre sicherlich die
ganz genau. Es gibt ganz schöne Videos von Mark Zuckerberg, der beispielsweise fechtet mit jemand, der sich ganz woanders befindet. Und diese Person wird ihm quasi über eine solche Brille in seinen Raum projiziert. Also das sind, sage ich mal, Zukunftsvisionen, die möglicherweise schon sehr bald Realität sind.
Aber es sind ja nicht nur Personen, die man dann sozusagen in seine eigene Realität integrieren kann, sondern auch Dinge, physische Dinge und digitale Dinge, oder? Kannst du uns das ein bisschen noch erklären?
Ja, also ein ganz plastisches Beispiel, wieder auch aus unserer Arbeitsrealität. Es gibt eine App, die man nutzen kann über eine solche Virtual Reality Brille von uns. Das nennt sich Workroom Horizons. Das ist quasi eine Arbeitswelt, die dort kreiert wurde in 3D, in der man sich bewegen kann. Und ich mache das tatsächlich manchmal, wenn ich mich konzentrieren muss, dass ich mich mit dieser Brille aufsetze und kann mich dann an einen wunderschönen See setzen, auf eine Parkbank und dort mir in dieses virtuelle Umfeld meinen Laptop rein projizieren lassen. Ich habe dann zwar die echte Tastatur auf meinem Schoß, und schreibe mit der, sitze aber tatsächlich an einem virtuellen See, habe aber, wie du richtigerweise sagst, virtuell meinen Monitor, also ein Objekt de facto, in diesen virtuellen Raum projiziert bekommen. Das lässt sich natürlich noch viel weiterentwickeln. Da gibt es auch erste Beispiele von Adidas beispielsweise, die ja wirklich Produkte auch für das für die virtuelle Welt entwickeln. Also beispielsweise Turnschuhe, Kleidung, die man auch kaufen kann, was auch alles Objekte sind letztendlich, die sich im Metaverse befinden, ja.
Okay, da wenn ich an einem See sitzen würde, um mich besser zu konzentrieren.
Ich möchte jetzt wirklich besonders produktiv sein. Lass mich auf einen Steg setzen und nichts tun.
Den nächsten Podcast machen wir dann.
Ja, aber ich bewundere dich dafür, dass das bei dir funktioniert.
Ist auf jeden Fall eine gute Geschichte. Ob es funktioniert, wissen wir nicht so genau.
Ich war auch überrascht am Anfang, aber es ist wirklich etwas, was also wirklich hilft, weil einfach die Realität kurz mal abgeschaltet wird und man sich wirklich fokussieren kann.
Das ist vielleicht die digitale Realität dann besser als die analoge, weil wenn ich mich in echt an den See setze, dann mache ich alles Mögliche, aber nicht arbeiten. Aber gut, maybe that's just me.
Ist ja schon nicht dasselbe. Genau, also AR eher als VR, ne? Also Augmented Reality, diese Vermischung, ich glaube, das ist auch das, was tatsächlich spannend ist. Ich meine, Games und Eintauchen in Welten, für die das so viel machen, gibt es ja schon sehr, sehr lange, 2D meistens, aber gerade die Verbindung sozusagen ist, glaube ich, tatsächlich dann der Clou, wenn man so möchte. Und vielleicht dann eben auch, wenn wir in Richtung Use Cases oder in Richtung Geschäftsmodelle oder ja, was kann man da eigentlich mitmachen, schauen, dass es eben auch mehr ist oder mehr sein kann als Social Network. Ne? Also das hat dann mit Facebook, nur weil ihr das macht oder ihr dort dahinter steht und pusht, jetzt nicht zur Folge, dass das jetzt irgendwie das nächste Social Network sein muss.
Also es ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig zu sagen, also wir entwickeln nicht das Metaverse, sondern es wird etwas sein, wo viele dran mitarbeiten. Wir sind ein Bestandteil, ja, also das Metaverse, aber das Metaverse ist kein Facebook-Produkt, genauso wenig wie das Internet heutzutage ein Produkt von Meta oder von Facebook ist.
Also kurz dazwischen gegrätscht, ne, Metaverse ist nicht Metas Verse, sondern ganz aus Versehen wird es nicht gewesen sein, diese Umbenennung in die Richtung, aber natürlich. Es wird auch nicht das Metaverse geben. Ne? Es wird verschiedene virtuelle Bereiche geben. Ja.
Ja, also das Ziel ist es schon natürlich, Interoperabilität zwischen all diesen Welten herzustellen, weil ansonsten ist es nicht das Metaverse. Also wenn, sag ich mal, jetzt verschiedene Unternehmen einzelne virtuelle Welten erschaffen, in denen ich mich nicht frei bewegen kann. Also beispielsweise, wenn ich mir eine virtuelle Identität schaffe und mich mit der nicht bewegen kann von einer Welt, die Meta oder Facebook kreiert hat, zu einer Welt eines anderen Unternehmens, dann, sag ich mal, ist der Mehrwert natürlich am Ende auch begrenzt. Insofern ist es das Ziel, das Metaverse interoperabel zu machen und wirklich verschiedene Welten miteinander zu verbinden. Das ist aber vielleicht das Consumer, wenn man das so nennen will, das Consumer Metaverse. Es gibt dann eben natürlich auch das Industrial Metaverse oder das Enterprise Metaverse. Und die Use Cases dort sind natürlich auch beeindruckend. Und dort sind auch beispielsweise deutsche Unternehmen führend. Also Siemens ist wirklich führend, meines Wissens, was beispielsweise die Entwicklung von Fabriken, von virtuellen Zwillingen angeht, durch virtuelle Technologien. BMW beispielsweise entwickelt Produkte für das autonome Fahren, wo dann ja irgendwann die Frage sein wird, was macht der Fahrer denn dann noch? Wie beschäftigt er sich?
Zeitung lesen ist doch klar.
Zeitung lesen im Metaverse am See, genau. Ja. Also insofern muss man da differenzieren. Es ist einmal das Consumer Metaverse, so kann man das vielleicht nennen, also für den Nutzer, wo soziale Netzwerke eine Rolle spielen, wo der Austausch generell zwischen Personen und Menschen eine Rolle spielt, wo Kunst eine Rolle spielt. Wir hatten eine Kooperation mit der Alten Nationalgalerie beispielsweise, wo man Ausstellungen besuchen konnte über eine Virtual Reality Brille, was ein Riesenvorteil ist für beispielsweise Menschen, die nicht mehr in der Lage sind, in ein Museum zu gehen. Also auch ein großes Thema beispielsweise für Inklusion. Aber wie gesagt, daneben steht das Enterprise Metaverse, also Applikationen, wie sie ich gerade beschrieben habe, im Arbeitsumfeld. Wenn ich noch ein Beispiel geben darf, wir haben eine Kooperation mit einem Autozulieferer in Deutschland, die gerade Brillen von uns einsetzen, um zu testen, wie das interne Weiterbildungstraining für Fachkräfte aus dem Ausland, optimiert und effizienter gestaltet werden kann. Und da wird es auch am Ende eine Studie geben zu, wie sehr in der unternehmensinternen Anwendung solche Technologien, Produkte und Prozesse effizienter gestalten können. Also auch die Aus- und Weiterbildung beispielsweise.
Also kann ich mir das so vorstellen, ich sitze hier in Deutschland, habe die Brille auf und lerne ein digitales Asset, irgendeine Maschine zu reparieren, die in Indien steht.
Ganz genau.
Okay.
Also das ist ein Beispiel. Es gibt ein weiteres Beispiel für Ärzte. Das gibt es auch heute schon und eine ganze Weile, wo Operationen wirklich kompliziert sind. Also Kinderkliniken sind ein Beispiel. Operationen am Kinderherzen sind etwas, was Ärzte beispielsweise nicht häufig machen, der Natur der Sache halber, und äußerst diffizil. Das heißt, es gibt nicht die Trainingsmöglichkeiten für Ärzte. Und solche Operationen beispielsweise über virtuelle Applikationen im Metaverse zu üben, ist eine Anwendung, die heute schon existiert.
Also Automobilzulieferer, gutes Beispiel. Ein Freund von mir ist CFO bei einem anderen wahrscheinlich Automobilzulieferer. Und die sagen wahrscheinlich nicht Metaverse dazu, aber was sie schon auch machen, ist, dass sie den Top-Ingenieuren in der Nähe von Stuttgart eine Brille aufsetzen, der dann in dem Werk in Rumänien mit am Tisch steht und denen sagt, schaut, ja, hier und hier, ich glaube, da geht es um Gießen und wie die Reform richtig auszusehen hat dafür. Ja, das und das und das müsst ihr machen, damit es funktioniert. Ja. Und das ist natürlich, der sagt, die sind begeistert, weil das Reisekosten spart, mal vom Klima ganz zu schweigen. Ja, und natürlich viel, viel schneller ist. Dann sagst du halt, ja, wir brauchen dich hier mal, Helmut im Zweifel, ja, der schon 53 Jahre dasselbe macht und der setzt sich halt eine Brille auf und ist dann da. Und wenn es wirklich klappt, wenn es gut ist, seamless, natürlich brauchen wir vernünftige Internetverbindungen, aber dann ist es natürlich toll. Also ja, insofern der...
Also deswegen, aber das worüber wir ja gerade sprechen, belegt ja im Prinzip, also die Anwendungsbeispiele sind so vielfältig, deswegen das Metaverse ist jetzt nicht ein Zusatz zum Internet, sondern es revolutioniert eigentlich alle Industrien, wie das Internet selber auch schon getan hat, alle Bereiche vom gesellschaftlichen Zusammenleben bis hin zur Wirtschaft. Vielleicht noch ein anderes Beispiel zu nennen, ich hatte ja gerade unternehmensinterne Weiterbildung genannt, ist die klassische Bildung. Da gibt es unzählige Beispiele an Schulen und Universitäten, wie das eingesetzt werden kann. Zwei Beispiele zu nennen ist der Geschichtsunterricht, was oft nicht plastisch ist in der Schule, aber auch beispielsweise ein Projekt, das wir jetzt gerade haben, ist mit Straight Labs und World Jewish Congress zum Holocaust. Die letzten Holocaust-Überlebenden sind oder werden bald sterben. Und das heißt, diese hautnahe Vermittlung findet bald nicht mehr statt an Schulen, ist so nicht mehr vermittelbar. Wir haben eine Applikation entwickelt mit Inga Auerbacher, die Holocaust-Überlebende ist. Und man kann in dieser virtuellen Applikation mit ihr ins Gespräch kommen. In Dachau findet das quasi statt. Und da wird KI beispielsweise eingesetzt, um das, was sie aufgenommen hat vorher, zu erweitern. Und sie erzählt wirklich lebensnah über ihre Erlebnisse, was dort passiert ist, und kann das an Schulen vermitteln, Generationen, die halt eben nicht mehr mit Holocaust-Überlebenden in Kontakt kommen. Also auch das ist ein Anwendungsbeispiel.
Ja, spannend.
Ja, also ich glaube, es ist spannend von dir zu hören, welche Beispiele es eben tatsächlich schon gibt. Und das ist ja jetzt sozusagen in Anführungsstrichen nur ihr. Ja, es gibt halt schon viele Versuche, da noch ein bisschen, das jetzt einfach in alle Bereiche zu nutzen. Wir haben einen Mandanten, der macht Fernradiologie. Der sitzt der Radiographer zu Hause, in Anführungsstrichen, oder eben in seiner Klinik und macht 3-4 Untersuchungen in 2-3 verschiedenen Krankenhäusern gleichzeitig. Ist natürlich alles noch, ich glaube, der hat nicht mal eine Brille auf, der hat dann halt Bildschirme, aber diese Richtung, ne, dass man halt dem ermöglicht, da zu sein und dann doch andere Dinge zu tun und diese Vermischung dann eben schon, und wenn er sich dann noch eine Brille aufsetzt und nur hin und her schalten muss, das ist natürlich dann noch besser als,
definitiv. Wenn Unternehmen sagen, ja, wir lesen das alles und es hört sich auch toll an, aber wir sind uns einig, we're not there yet. Ja, was ist denn so der Zeithorizont? Was würdest du denn sagen, E-Commerce-Händlern, die sagen, ja, finden das alles ganz spannend, aber ab wann müssen wir da eigentlich einsteigen? Ja, oder ab wann macht es Sinn? Wenn ich jetzt kein Nike bin.
Also ich würde sagen, damit auch zu experimentieren, so schnell wie möglich. Nächste Woche wird die Europäische Kommission eine Metaverse-Strategy für Europa vorstellen und ich meine, dafür das ist schon veröffentlicht. Das, was da skizziert wird, ist beispielsweise, dass man Experimentierräume schaffen muss, um solche Anwendungsfälle zu testen. Und das Schlimmste, was, glaube ich, für Europa, jetzt spreche ich mal wirklich standortpolitisch, passieren kann, ist, dass Europa und europäische Unternehmen zu spät das erkennen. Du hast vorhin gesagt, ich habe für StudiVZ gearbeitet mal. Das ist nicht so gut ausgegangen im internationalen Wettbewerb, wie man, glaube ich, weiß.
Was? Gibt StudiVZ gar nicht mehr?
Genau, also insofern jetzt darauf zu steigen, ich will gar nicht Trend sagen, weil es ist nicht mehr der Trend, der Hype ist eigentlich schon fast wieder vorbei, sondern es ist etwas, was wirklich real stattfindet. Also den E-Commerce würde ich raten, sich da wirklich mit zu beschäftigen und zu gucken, wo für jedes, also das kommt aufs Unternehmen drauf an, wo die Chancen liegen, ja, wie man möglicherweise Kunden erreichen kann, was für Effizienzgewinne man auch für sein eigenes Unternehmen schaffen kann.
Es ist ja, also es ist kein Trend mehr, es ist kein Hype mehr vielleicht. Ja, es gibt aber schon Leute, die sagen, also Metaverse war gestern, AI ist heute und wir müssen alles in AI stecken. Und bei euch, wenn man so beobachtet hat, ja, so und so viele Milliarden ins Metaverse und jetzt sagen ja manche, das ist ein gewisser Shift. Ihr werdet wahrscheinlich sagen, es ist beides. Mhm. Und wir haben ja jetzt schon 2-3 Beispiele genannt. Du hast gesagt, da wird im Metaverse findet etwas statt, was KI generiert ist, KI enhanced ist. Kann man es auch gar nicht so richtig trennen, oder?
Nee, richtig. Also und manchmal ist es ja auch gar nicht schlecht, wenn ein Hype mal vorbei ist, weil man dann auch sachlicher diskutieren kann und besprechen kann, was eigentlich gerade wirklich Sache ist. Insofern ist es vielleicht gar nicht schlecht, dass jetzt gerade auf AI geguckt wird. Aber in der Tat, die Frage ist nicht entweder oder, ob das eine oder das andere, sondern für uns spielt beispielsweise KI oder AI eine ganz zentrale Rolle bei der Entwicklung von virtuellen Welten. Weil das, was wir wollen, ist, dass viele virtuelle Welten erschaffen werden von vielen verschiedenen Menschen. Und da spielt KI beispielsweise eine zentrale Rolle, weil das ist natürlich mit dem Aufwand verbunden, diese virtuellen Welten zu entwickeln. Und das soll und wird von KI übernommen werden. Und das ist nur ein Beispiel. Um es vielleicht ganz plastisch zu machen, wenn ich mich in einer virtuellen Welt bewege, die jemand designt, also ich weiß nicht, ob Gamer zu den Zuhörern gehören, aber in Computerspielen sind die Welten ja endlich. Also irgendwann hat man eine Barriere beispielsweise erreicht. Und für KI ist das quasi unendlich. Also eine KI könnte eine virtuelle Welt unendlich weiterentwickeln, so dass es eben nicht mehr die klassischen Grenzen gibt, die wir bisher kennen. Und dort wird unter anderem KI eine ganz zentrale Rolle spielen.
Absolut. Und bei den Anwendungen innerhalb des Metaverse auch, ne? Da hast du ein Beispiel. Vielleicht, du hast vorhin schon ganz kurz BMW gesagt. Es gibt eine Studie, die ihr gemacht habt mit BMW. Vielleicht sagst du da nochmal, worum es war. Das ist ja jetzt dann wieder die Consumer-Ecke möglicherweise. Ja. Ne? Worum geht's da?
Ja, das ist sehr, sehr spannend. Das ist eigentlich eine Verbindung ein bisschen aus Industrial und Consumer Metaverse. Ja. Also die Studie ist noch nicht fertig. Wir sind immer noch in der Kooperation mit BMW, um Anwendungsmöglichkeiten für Virtual und Augmented Reality Brillen im Auto zu testen. Es ist aber jetzt gelungen, eine VR-Brille in einem fahrenden Auto, in einem schnellfahrenden Auto zu nutzen. Man muss sich das so vorstellen, eine Virtual Reality Brille hat eine ganze Reihe von Kameras und Sensoren. Also sie tariert im Prinzip konstant den Raum ab, um eben diese virtuelle Welt in den Raum, in dem ich mich präsent befinde, vernünftig entstehen lassen zu können. Und das ist natürlich in einem fahrenden Auto eine ziemliche technologische Herausforderung, weil im Prinzip es zwei Dimensionen gibt. Es gibt einmal den Raum im Auto und dann gibt es noch die Welt um das fahrende Auto herum. Und diese Kameras in einer Virtual Reality Brille oder Augmented Reality konnte das bisher nicht differenzieren. Mhm. Also was sind die Datenpunkte aus der Umgebung, an den Straßen, Häusern, an denen ich vorbeifahre und was ist sozusagen im Auto? Und das hat es bislang unmöglich gemacht, eine virtuelle Welt in ein fahrendes Auto rein zu projizieren. Und das ist jetzt erstmals gelungen, indem wir die Sensordaten von einem Auto von BMW verbunden haben mit der Virtual Reality Brille, sodass Datenpunkte aus dem Auto selbst und der Umgebung konstant mit der Brille gefüttert werden und verarbeitet werden.
Jetzt sprechen wir wieder vom Fahrer oder von den Mitfahrenden?
Naja, das ist natürlich der Anwendungsfall am Ende des Tages, wenn wir wirklich mal über selbstfahrende Autos, die dann gängig in den Straßen unterwegs sind, hatte ich vorhin gesagt, was macht der Fahrer dann? Dann spielt natürlich Entertainment sowohl für die Beifahrer als auch für den Fahrer eine große Rolle. Aber nicht nur das Entertainment, sondern auch für den Fahrer selbst. Also der Fahrer könnte sich beispielsweise über eine Augmented Reality Brille, sprich die ist nicht abgeschottet, sondern man kann dort durchgucken, man sieht die reale Welt noch, sich in das Auto relevante Informationen anzeigen lassen. Die Navigation, wofür man manchmal immer noch nach unten gucken muss aufs Handy, was für die Fahrsicherheit jetzt nicht ideal ist. Das Armaturenbrett sich anzeigen lassen, weitere Informationen, die vielleicht relevant sein können für den Fahrer, für die Sicherheit. Und das könnte man direkt vor das Auge projiziert bekommen. Also es ist sowohl Entertainment als auch natürlich Informationen zur Fahrt selbst und Fahrsicherheit.
Oh, ich bin ja kein Verkehrsrechtler, aber wenn du so sprichst, dann denk ich schon, naja, also reichen unsere Verkehrsregeln dazu aus? Und es leitet mich so ein bisschen über zu der nächsten Frage. Du bist ja auch so ein bisschen Jurist, hast du zumindest gesagt. Na, die Frage, die an uns natürlich auch herangetreten werden, welches Recht gilt denn da im Metaverse? Was muss ich denn jetzt beachten? Mhm. Und unsere erste Antwort, oder meine erste Antwort ist immer, naja, also alles, was du auch in der analogen Welt beachten musst, musst du auch da beachten. Ja. Aber es gibt eben schon auch ein paar Punkte, wo wir so an unsere Grenzen stoßen, also zumindest in meiner Vorstellung, ja, mhm. Wie ist denn das, wenn wir sagen, wir wollen, also wir haben jetzt auch viel so über gesellschaftlichen Impact gesprochen, ja, mhm. Holocaust-Überlebende, die mhm. weiter in Kontakt bleiben können sozusagen, oder Echtzeit-Übersetzung, ja, wo Menschen miteinander sprechen können, die sonst die sprachliche Hürde nicht überschreiten ja. könnten. Aber es gibt ja eben auch viel Hate Speech oder kriminellen Content. Mhm. Wie kann man dem denn begegnen in einer Welt, die real ja. zeitgleich in Echtzeit stattfindet?
Nee. Ja, aus dem Gedächtnis streichendes Erlebnis.
Geblitzdingst. Du wirst mit genau, geblitzdingst.
Ja, es ist, also ich meine, oft, das wisst ihr ja, ich meine, oft ist ja das Problem gar nicht so sehr das Recht, sondern die Rechtsdurchsetzung dann am Ende des Tages. Also ich würde auch sagen, das gleiche Recht gilt natürlich, das, was analog gilt, gilt auch im Metaverse, genauso wie das Recht gilt, was in der realen oder im Internet gilt, das haben wir mal vor.
Also die Kommission beglückt uns mit einem Metaverse Law, who knows, oder ein Metaverse Act.
ja. Schauen wir mal. Ja, also deswegen, ich würde sagen, natürlich sind die Regeln anwendbar, aber die Frage ist natürlich, wie sind sie dann am Ende anwendbar und wie können sie durchgesetzt werden? Und du hattest schon ein schönes Beispiel genannt. Hassrede oder digitale Gewalt, wie wir sie ja heute diskutieren im Internet, die dann vielleicht zu virtueller Gewalt, die ja auch potenziell, ganz offen gesprochen, natürlich nochmal bedrohlicher sein kann, weil wenn jemand vor mir steht mit einem Avatar, ist das nochmal etwas anderes, als wenn ich beleidigt werde im Internet. Insofern ist natürlich in der Tat die Frage, dass das Enforcement, also wie kann das durchgesetzt werden, wenn etwas nicht jetzt wie heute gelöscht werden kann, sondern wirklich in Echtzeit passiert. Und das ist etwas, womit wir uns massiv auseinandersetzen, wo wir auch mit Forschung kooperieren, wo wir allein in Europa 12 Millionen jetzt gerade investieren mit Universitäten, um zu gucken, was mögliche Ansätze sein können. Nur um ein Beispiel zu geben, was derzeit heute schon deswegen implementiert wurde, ist, dass man sich beispielsweise überhaupt nicht komplett an eine Person ranbewegen kann im Metaverse. Also in den Plattformen, die wir betreiben im Metaverse, kann ich beispielsweise nicht jemanden einfach so berühren, sondern es gibt eine Barriere, eine virtuelle Barriere, um beispielsweise virtuelle Gewalt zu unterbinden. Mhm. Und das ist beispielsweise ein Mechanismus, der heute schon greift. Aber das ist in der Tat, es ist eine neue Frage, mit der wir uns auseinandersetzen werden müssen, noch viel vertiefter, als das bislang der Fall ist. Und das Gute, sage ich mal, ist, dass wir anders als beim Web 2.0 heute noch Zeit haben, nämlich auch uns über die Regeln Gedanken zu machen, die dort gelten sollen, weil das Metaverse, wie gesagt, existiert heute so noch nicht, sondern wird in den nächsten 5 bis 10 Jahren Realität sein. Und als Gesellschaft, als Politik können wir uns heute darüber Gedanken machen, wie soll das aussehen, wie wollen wir das zusammenleben und die Regeln gestalten in der virtuellen Welt.
Ich weiß nicht, ob du dann einen Einblick hast, aber was mir spontan einfiel, ich hoffe, wir sind auch weiter, was das Mindset, also und das Bewusstsein dafür angeht, ja, sind so an die Anfänge von KI denken. Da gab es dann einige Beispiele, wo KI sich relativ schnell radikalisiert hat, sehr frauenfeindlich, minderheitenfeindlich wurde. Das ist ja durchaus eine Gefahr, die ich da auch sehe.
Ja, mit Sicherheit. Also ich meine, das kommt immer mit neuen Technologien. Ich weiß nicht, ob, also ich meine, wir sind mit Sicherheit weiter in der gesellschaftspolitischen Debatte, was Fragen von Hassrede, von digitaler oder virtueller Gewalt angeht. Nichtsdestotrotz, das wird es immer geben. Das hat nichts mit den Technologien zu tun, sondern es zieht sich über die Technologien hinweg. Das hat auch nichts mit sozialen Netzwerken per se zu tun oder der virtuellen Welt, aber spielt da natürlich eine Rolle. Und deswegen müssen wir uns darüber frühzeitig Gedanken machen, in der Tat.
Naja, und bezogen auf die Schutzmaßnahmen, die da zu ergreifen sind. Wenn du erzählst, es wird eben drüber nachgedacht, da eine Barriere zu schaffen.
Genau.
Das kann man ja nur, wenn man sich darüber bewusst ist, dass es die vielleicht braucht.
Genau.
Gibt ja, also wenn man jetzt auf die rechtlichen Sachen guckt, dann im Prinzip zwei Möglichkeiten oder zwei Notwendigkeiten. Das eine ist, wir müssen gucken, wie man das bestehende Recht anwendet auf Web 3.0 Metaverse-Anwendungen, nur BGB-AT, für die Studierenden. Vertragsschluss unter Anwesenden. Sind wir jetzt eigentlich im Vertragsschluss unter Anwesenden? Ich muss gerade Spindler-Schuster-Kommentar neu schreiben, wo ich das Fernabsatzrecht kommentiere, und der Linus, mit dem ich das da zusammen mache, der hat mir dann diese Frage gestellt: Ist es jetzt eigentlich Fernabsatz, wenn ich im Metaverse was kaufe? Da würde wahrscheinlich der puristische Ansatz sein. Klar, weil wir sind ja eben gerade nicht physisch anwesend. Mhm. Andererseits kann ich ja möglicherweise im Metaverse das Produkt viel besser in Augenschein nehmen. Und die ganze Gefährlichkeit. Ich kann den Verkäufer sehen, ich kann das, warum es die Regeln gibt im Fernabsatz, warum ich dann Widerrufsrecht und 1000 Informationspflichten und so habe, fällt eigentlich weg, weil ich habe den Top-Blick da drauf. Ich kann genau entscheiden, brauche ich das jetzt? Insbesondere, wenn es ein virtuelles Gut ist, umso mehr, weil ich jetzt irgendwie, wir haben eine Folge aufgenommen über Digital Fashion, was dann eben auch mit einer Designerin für Digital Fashion, wo wir uns auch überlegt haben, wie das eigentlich mit dem Vertragsschluss aussieht. Das ist die eine Sache, und die andere Seite eben, dass man eben schauen muss, und wir ja da, weiß nicht, wie da der Stand der Dinge ist, ob du erwartest, dass es dort spezielle Regulierung geben wird auf europäischer Ebene, ob wir uns da wieder diese Dinge ein bisschen, ich will nicht sagen schwerer machen, möglicherweise ist sie auch nötig, aber anders machen als in Amerika.
Also die neue Sprechart der EU ist ja, wir machen Verordnungen, um die Technologien zu fördern, also insofern.
Genau. Ja, ich bin überhaupt nicht gegen Regulierung. Ich glaube, den großen Fehler wäre es jetzt halt wieder den Fokus ausschließlich auf Regulierung zu legen, wie wir Europäer das ja so häufig gemacht haben, und dann die Innovation an uns vorbeiziehen zu lassen und das China und den USA das Feld zu überlassen. Das wäre, glaube ich, ein gravierender Fehler. Europa und Deutschland sind in Segmenten des Metaverse, also was Technologiebestandteile angeht, teilweise Marktführer, also das ist schon beispielsweise Linsen angeht, Carl Zeiss, Jena. Also wir sind da nicht schlecht aufgestellt, ganz im Gegenteil. Und wie gesagt, deutsche Unternehmen sind da führend, auch in der Anwendung von einzelnen immersiven Technologien oder im Metaverse. Aber heißt natürlich nicht, dass man sich nicht auch über die Gefahren Gedanken machen muss und potenziell über Regulierung da, wo das notwendig ist. Nur wäre es, glaube ich, jetzt verfrüht, schon zu sagen, wir brauchen hier oder da Regulierung, sondern man muss erstmal schauen, wo reicht denn bestehende Regulierung, wo ist es eher eine Frage der Rechtsdurchsetzung, wie gestalten wir die, und wo sind dann wirklich Regulierungslücken, die dann noch offen bleiben. Und das will ich gar nicht ausschließen, dass es die gibt. Die gab es wahrscheinlich in jeder Technologie. Aber das ist, glaube ich, jetzt noch zu früh. Ich bin ganz froh. Ich habe das Gefühl, die Europäische Kommission und die Bundesregierung sehen das im Augenblick ähnlich, was man so an Papieren liest und hört. Es gibt ja einen strategischen Dialog auch im digitalen Ministerium zu diesen Fragen, die sich, glaube ich, auch eher mit den Chancen auseinandersetzt, aber auch die potenziellen Gefahren thematisiert.
Haben wir ja bei KI eigentlich auch immer gehört, den Versuch, und jetzt stehen wir doch da mit dem AI Act und gucken, was wir da noch retten können. Ist zu hoffen, dass man da vielleicht mal ein bisschen anderen Ansatz findet und erstmal guckt, ob man mit dem klarkommt und wirklich die Lücken versucht auszumachen.
Ja, aber es ist ein schönes Beispiel. Es ist also zeigt die Analogie zwischen Metaverse und KI in der Tat. Also wenn der AI Act, sag ich mal, generative KI als hochriskant einstuft, dann steht in der Tat die Frage im Raum, ob Europa noch die ganz große Rolle spielen wird für die Entwicklung von künstlicher Intelligenz. Und im Augenblick haben wir die Chance, als Europäer dort international mitzuspielen.
Genau, aber das Erste, was man hört zu ChatGPT, ist, dass es in Italien verboten wird. Willkommen.
Sie in Deutschland fragt.
In Europa, genau. Ja. Jo, Hast du noch, wenn wir jetzt in den Rechtspodcast eigentlich, jetzt haben wir gesprochen über Content Moderation, dass man da sicherlich Schwierigkeiten haben wird und jetzt noch nicht absehbar ist, wie man das umsetzen wird können, welche Meldungen sind vielleicht ein bisschen spät dann eben oder vielleicht muss man dann eben auch Leute rausschmeißen oder so. Ja, wird das,
Sicherheit.
Ja, das eine. Ich schreibe jetzt gerade mit Kollegen, also Elia hat irgendwie so ein bisschen einen kleinen Aufsatz zu den rechtlichen Themen, wie wir sie jetzt schon sehen. Markenrecht, natürlich, die Markenrechtler sind ja immer dann die Ersten, die dann da gucken. Urheberrecht, was ist jetzt mit Sachen, die dann da erscheinen? Natürlich, mein Teil ist der Datenschutz. Das ist jetzt alles viel Theorie, solange wie es das noch nicht wirklich gibt. Aber da wird man sicherlich auf die Sachen zu den Social Networks zurückgreifen können. Siehst du noch weitere Themen in diese Richtung, wo du sagst, das sind jetzt... Oder welches dieser Themen ist für dich besonders lohnenswert, sich das jetzt schon anzuschauen dazu?
Kann man all die Diskussionen, die wir jetzt über Plattformen führen, einfach übertragen? Noch ergänzend?
Das glaube ich, das wäre ein gravierender Fehler, weil wie gesagt, die Funktionsart der Plattform ist komplett anders als das Metaverse. Also wie gesagt, der Echtzeitcharakter verändert im Prinzip komplett die Diskussion. Ich meine, was mit Sicherheit eine Rolle spielen wird und auch da investieren wir eine ganze Menge Geld rein in die Erforschung, ist beispielsweise, wenn ich mir vorstelle, dass ich natürlich irgendwann mit einer ganz normalen Brille in den Straßen unterwegs bin, die Kameras hat und die Umgebung tariert, um mir Informationen anzuzeigen. Also da geht es jetzt nicht um Biometrie oder dergleichen. Aber nichtsdestotrotz nehmen wir mal an, dass in einer Gesellschaft das Realität wird. Und wenn man sich die Umfragen von Bitkom und Co. anguckt, können sich das sehr viele, auch in Deutschland, was mich überrascht hat, muss ich ganz ehrlich sagen, weil die Deutschen jetzt nicht die Early Adopter normalerweise sind, wenn man sich Kreditkarten und Bargeld anguckt, aber sich das vorstellen können, das zu nutzen. Sondern wird natürlich die Frage sein, das ist vielleicht gar nicht so sehr eine rechtliche oder vielleicht eine rechtlich-ethische Frage. Wie geht man damit um? Ich meine, wir haben heute schon ein Smartphone, was mindestens auf einer Seite 3 Kameras hat. Insofern ist die Situation vielleicht auch nicht ganz neu, aber beim Smartphone erwartet auch mittlerweile jeder natürlich, dass dort Kameras sind und dass man potenziell mit auf ein Foto gerät, dass man mit aufgenommen wird, wenn man sich, weiß ich nicht, am Brandenburger Tor befindet oder dergleichen. Aber das wird natürlich nochmal viel drängender, diese Frage, wenn Menschen sich wirklich in großen Zahlen mit solchen Brillen im Alltag bewegen. Und das muss, wie gesagt,
aufzeichnen können oder nicht. Das ist ja die Google Glass-Diskussion, haben wir schon vor Jahren gehabt.
Ja,
die ja möglicherweise auch, ich will nicht sagen, gescheitert ist deswegen, ich weiß gar nicht, ob sie gescheitert ist, aber man hat lange nichts mehr gehört davon, weil da auch eine gewisse Skepsis besteht, ne? Und wenn man sie so anguckt, die aktuellen Diskussionen, die sind ja durchaus gegenläufig, finde ich jetzt eigentlich bemerkenswerten Trend sozusagen. Jetzt Stichwort Google. Jetzt gibt's neue Google Street View Aufnahmen, übrigens von unserem Büro. Ist schon Neues drin,
habe ich glaube sogar, ich habe das gesehen. Auto gesehen. Ich muss. Aber vielleicht konnte ich noch schnell hinter den Blumenkübel
springen. Ja, und die Widerspruchsquoten sind minimal gegenüber dem, was wir vor, wie lange ist es her, 12 Jahren hatten. Also da ist jetzt schon eine andere Awareness bei den Leuten. Ja. Und gleichzeitig haben wir aktuelle Urteile, von denen manche, Grüße gehen raus an Henrik Widowild und Winfried Feil, manche meinen, die Straßenfotografie sei tot. Weil dort irgendwie eine Privatperson einen Datenschutzbußgeld aufgebrummt bekommen hat, weil er Leute fotografiert auf der Straße, wahrscheinlich nah am Stalking und dann auch sehr unangenehm und deshalb auch von vielen begrüßt. Aber wie soll das eigentlich funktionieren, wenn wir alle mit einer Brille rumlaufen? Ne? Ja. Also das und möglicherweise aufgezeichnet wird, damit auch andere was davon haben.
Ne? Also eine Sache, die wir beispielsweise gemacht haben, wir haben tatsächlich eine Brille mit Luxottica heißt das Unternehmen, das kennt man glaube ich in Deutschland eher unter Ray-Ban als Marke. Da haben wir eine Kooperation, um eben die nächsten Generationen von Augmented Reality Brillen zu entwickeln. Und die haben auch nur die Sonnenbrillengröße oder die Brillen, die man so kennt. Die haben zwar vorne 2 Kameras und können kurz Videos aufnehmen. Also das ist noch nicht Augmented Reality, das ist irgendwann natürlich die Vision, dass wir da hinkommen. Und das, was wir auch in Absprache mit europäischen Regulierern dort gemacht haben, ist, dass man ein sehr großes LED-Licht, also ein sehr deutlich erkennbares LED-Licht hat, was automatisch auch angeht, wenn man Aufnahmen tätigt. Also das ist eine Art Warnsignal, sag ich mal, für diejenigen gibt, die drumherum sich befinden, dass jetzt hier auch eine Aufnahme getätigt wird. Aber mit solchen Methoden wird man experimentieren müssen und auch wahrscheinlich noch weiterentwickeln müssen, um das Ganze dann auf die Märkte zu bringen und auch wirklich salonfähig zu machen.
Absolut. Und möglicherweise wird es auch notwendig sein, dann Teile der Regulierung, die wir haben, mit Blick darauf zu ändern. Ne? Also gerade gesagt, Straßenfotografie, wenn die Privataufnahme eben keine Privataufnahme ist, weil die Daten in der Cloud landen zum Beispiel, da muss ich die Brille nicht anmachen. Dann nutzt mir auch nicht, dass sie ein Licht aussendet, weil ich ein Opt-in bräuchte und kein Opt-out. Ja. Oder einen Weggucken oder Wegrennen. Also ja.
Oder hinter den Blumenkübel springen.
Genau.
Ja, aber ist doch gut. Wir sind uns, glaube ich, alle einig. Es gibt immer neue Technologien, immer neue Entwicklungen. Es gibt immer alte Fragen, die wir ins Neue übersetzen müssen, neue Fragen. Und das Schöne, finde ich, an unserem Job ist, wir langweilen uns nie. Ja. Wir sind immer gezwungen, uns mit neuen Sachen auseinanderzusetzen und arbeitslos werden wir wohl bis auf Weiteres auch nicht.
Davon ist auszugehen. Als in diesem Bereich spezialisierte Kanzlei, wenn wir da weiter viel Freude mit haben. Ein Hinweis vielleicht noch, es wird eine von der IBA, deren Mitglied wir beide sind, International Bar Association, eine Konferenz geben in Stockholm am 7. und 8. September, die Metaverse Conference heißt von der IBA. Also jetzt mögen manche sagen, es ist 2-3 Jahre zu spät, aber wir Juristen sind ja immer ein bisschen langsamer. Aber
wir sind noch nicht von der Gesetzgebung überholt worden.
Genau,
also insofern immerhin, sind immer noch.
Genau. Ich glaube, wir haben es dann auch jetzt ein bisschen mit AI und Immersive Technologies umbenannt, damit man da noch ein bisschen den Bogen weiter spannt. Aber die Rechtsfragen sind da sicherlich vielfältig.
Definitiv.
Ja, lieber Semyon, vielen Dank. Das war ganz toll, ein toller Überblick über das, was es schon gibt, auch wenn es dann vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch gar nicht aussieht wie Metaverse oder wie das vielleicht in 15 Jahren mal aussehen wird. Du hast gerade schon gesagt, langweilig wird uns nicht werden. Wir müssen mal zusehen, dass wir alle solche Brillen haben. Und wenn man die vielleicht die eine oder andere Kollegin, Kollege bei uns aus dem Haus uns anspricht, ist der Podcast schon sehr weit fortgeschritten, wenn wir sehen, ob das jemand macht und nach Brillen fragt, um dem Open Office zu entfliehen und sich an den See zu setzen.
Ich bin gespannt, ob Martin noch eine kleine Challenge ausruft. Wer fragt, kriegt sie. Aber wollen wir nicht zu mutig sein, naja, wenn die Kollegen doch alle müssen, mit und dann.
Das ist, glaube ich, auch noch eine Bitte, die ich an die Hardware-Produzenten habe. Ein bisschen was muss ich am Preis noch tun, damit wir hier für jeden Arbeitsplatz noch eine Brille dazu kaufen können.
Ja, und dass nicht nur die 4-Tage-Woche uns produktiver macht, sondern auch dann der Ausflug an den See, habe ich jetzt von dir gelernt, ohne an den See zu gehen.
Genau. Ich glaube, liebe Leute, das ist ein gutes Schlusswort. Der See, der ruft. Wir haben hier fast 30 Grad heute in Berlin. Am Wochenende wird es schön. Das wäre auch noch ein Twist, den man besprechen könnte. Etwas, also als Apple seine Brille jetzt vorgestellt hat, die neue, habe ich ja so ein bisschen gestaunt, dass in deren Promo-Video die Leute auf der Couch sitzen. Und das, was du sagst, ist ja Augmented Reality und gerade die Verbindung von, hätte man da nicht ein paar Dinge sich ausdenken können, die draußen stattfinden, um den eigentlichen, also wieder consumer-centric, aber Mehrwert da ein bisschen mehr rauszustellen, als ich sitze alleine zu Hause und da kann ich auf Fernsehen gucken. Vielleicht nicht ganz, aber da ist sicherlich noch ein bisschen mehr drin. Folge 40 können wir damit, glaube ich, beschließen. Vielen Dank, dass du da warst. Ganz
herzlichen
toll.
Dank für die Einladung. Hat mich gefreut.
Für die Zuhörenden, genießt den Sommer. Wer sicher gehen möchte, Folge 41, von der noch nicht so ganz klar ist, wann sie erscheinen wird, zu verpassen, sollte diesen Podcast abonnieren. Und wir hören uns dann wahrscheinlich im August wieder. Alle Folgen findet ihr unter herting.fm und wir sind natürlich bei Insta, Twitter noch und Threads schon. Insofern folgt uns. Der Rest ist in den Shownotes. Vielen Dank. Ciao.
Ciao.
Tschüss. Thank you.